Und zwar, wäre Michael an seiner Seite gewesen, wäre Mick heute ein Stammfahrer. Perke, deine Meinung zu diesem Zitat? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast und es ist nach langem mal wieder Zeit für eine wunderschöne Donnerstags-Episode, Perke. Ein bisschen Klatsch und Tratsch, ein bisschen Gerüchteküche, einfach mal ein bisschen schnacken mal wieder.
Ja, ein bisschen schnacken und ich sag mal, ein paar Themen sind auch sehr, sehr spannend, die wir bereden müssen. Ein sehr, sehr heißes Thema, was in den letzten Tagen hochgekocht ist, wo es von Beginn der Saison an schon Gerüchte gab und jetzt ist es offiziell geworden. Und ich glaube, mit dem Thema können wir direkt reinstarten. Oder mit dem Thema, was gerade bei Alpine vor sich geht, darüber müssen wir reden. Jack Doohan fährt nicht mehr. Jack Doohan ist wieder ein Glied zurückgerückt. Jack Doohan ist jetzt nur noch Ersatzfahrer. Und Franco Colapinto wird sein Cockpit übernehmen. Soweit, so gut. Wurde ja schon lange gerüchtet vor der Saison. Wurde immer gesagt, ja, Doohan hat nicht so lange. Colapinto kommt früher oder später eh rein, weil man hat ihn für viel Geld geholt von Williams. Also, so viel Geld gibst du nicht für einen Ersatzfahrer aus. Jetzt ist es soweit.
Genau, das war der Punkt.
Genau, jetzt ist es soweit. Aber nicht so, wie man gedacht hat. Denn Franco Colapinto, den Vertrag, den er jetzt als richtiger Fahrer bekommen hat, der ist dann doch anders als erwartet, sage ich mal. Franco Colapinto hat einen erstmal 5-Race-Contract bekommen. Das heißt, die nächsten 5 Rennen wird er am Start sein. Und das sind Imola, Monaco, Spanien, Kanada und Österreich. Und für den Silverstone Grand Prix wird man dann neu gucken, ob Colapinto der Richtige ist, ob man Doohan vielleicht sogar wieder zurückholt. Also das ist eine ganz verrückte Sache da bei Alpine.
Ja, also Alpine war ja über die letzten Jahre, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut, schon wirklich ein großer Wackelkandidat, was Management und Fahrer angeht. Es ist so ein bisschen fast schon wie Red Bull. Nicht ganz so, dass die einfach mal einen Fahrer rauskloppen, aber vom Drama her ist das eigentlich schon fast wie Red Bull gewesen. Auch dann so dieser Sponsoreneinstieg mit Ryan Reynolds, Trent Alexander-Arnold und so, die dann einfach alle rangekommen sind aus dem Nichts. Das war ja auch damals in Belgien, vorletztes Jahr oder so, Perke. Das war ja auch aus dem Nichts mehr oder weniger. Also ja, Alpine ist eigentlich bekannt für krasse Veränderungen, die dann auf einmal stattfinden. Aber ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ich hatte nämlich, bevor dann die offiziellen News kamen, sogar noch gelesen gehabt, naja, dass man Colapinto jetzt reinholt, aber nur für 5 Rennen, wie sich ja dann auch bewahrheitet hat. Aber nach diesen 5 Rennen dann Doohan wieder im Auto sitzen soll und man wirklich so einen Rotating-Sitz hat, wo einfach nach 5 Rennen immer gewechselt wird zwischen den Fahrern. Fände ich vogelwild, das Konzept. Ich muss ehrlich gestehen, ich fände es sogar ehrlicherweise aus Fansicht ein bisschen geil, weil damit würdest du so 2 Fahrer sehen, obwohl du normalerweise nur einen sehen würdest und es würde mehr so ein bisschen Wettbewerbsdynamik unter den beiden Fahrern herausbringen, weil ich sag mal, du hast dann 5 Strecken, dann hat der nächste wieder 5 Strecken und dann wieder der nächste und so pushst du dich gegenseitig ein bisschen und versuchst immer so besser dazustehen als der andere. Das ist nochmal was anderes, als wenn es nur wirklich teamintern läuft und du jetzt mit einem anderen Fahrer unterwegs bist, zeitgleich. Also ich hätte nichts dagegen, das zu sehen. Aber, Perke, ich glaube tatsächlich, dieser 5-Race-Contract, der wird in Hinblick auf Paul Aaron sein. Und call me crazy, aber ich glaube ehrlicherweise, dass Alpine sich auch bei Colapinto nach dem Ende des letzten Jahres nicht zu 100% sicher ist, gerade was dann diese ganzen Crashes anging und man deshalb erstmal gesagt hat, okay, wir machen einen 5 Jahres wäre crazy, und wir gucken erstmal, wie du fährst. Wenn du jetzt nicht komplett überzeugst, dann holen wir Paul Aaron rein und dann geben wir dem auch mal ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln in der Formel 1 und dann haben wir am Ende des Jahres 3 Fahrer zur Auswahl. Wir haben Jack Doohan, wir haben Franco Colapinto und wir haben Paul Aaron. Derjenige, der uns am meisten überzeugt, den setzen wir rein.
Ja, ich habe tatsächlich bei der News auch schon an Paul Aaron gedacht. Da muss ich dir zustimmen. Einer meiner ersten Gedanken ging auch direkt an ihn, weil ich glaube, wir halten auch beide relativ viel von ihm, von dem, was wir letztes Jahr in der Formel 2 besonders gesehen haben.
Und, Perke, sehr cooles Land.
Sehr cooles Land, hast du recht. Sehr cooles Herkunftsland, da stimme ich dir absolut zu. die Frage, die ich mir stelle, ist nur, ja, es wäre cool, das so zu sehen, Wettbewerbsfaktor, bla bla bla, aber ist das für die persönliche Entwicklung von den Fahrern wirklich die beste Option? Ich glaube eher nicht. Nein,
natürlich nicht.
Ich glaube, die beste Option ist es, auf einen zu setzen und ihm das Selbstvertrauen zu geben und ihm die Saison zu geben. Aber was man hört, ist ja wirklich, dass man die Fahrer durchprobieren möchte, sage ich mal, um 26 mit den neuen Reglements auch wirklich das für sich beste Fahrerduo zu wählen. Gasly ist ja außer Frage, das ist klar, es geht ja nur um den zweiten Fahrer. Und da möchte man rumprobieren. Ob das die richtige Herangehensweise ist, weiß ich nicht, weil du, wenn du denen das Gefühl, ja, du hast 5 Rennen, dann hast du wieder 5 Rennen, dann hast du 5 Rennen, vielleicht hat noch ein dritter 5 Rennen, das ist ja auch nicht gut für die Fahrer. Da hast du keine Zeit, dich an die Formel 1 zu gewöhnen, ans Auto zu gewöhnen. Klar, ein Colapinto hat es letztes Jahr auch gezeigt, du kannst auch in dieses Formel-1-Auto steigen und sofort performen. Es kann funktionieren, aber im Normalfall brauchst du halt Zeit, um dich an die Formel 1 zu gewöhnen, um dich an das Auto zu gewöhnen und um Leistung zu bringen. So ein Colapinto bei Williams, das ist nicht die Regel, dass das so schnell klappt. Und da finde ich das wirklich, hier, du bekommst jetzt die ersten 5, 6 Rennen, dann bekommst du 5 Rennen, das finde ich kontraproduktiv, wenn man sich ordentlich auf der zweiten Fahrerposition aufstellen möchte für 26, dann muss man dem Fahrer, mit dem man 26 wahrscheinlich plant, jetzt schon das Selbstvertrauen geben. Und Jack Doohan gibt man das jetzt auf keinen Fall. Und Colapinto hat jetzt direkt richtig Druck auf dem Kessel, weil der weiß, ey, ich habe nur für 5 Rennen Vertrag. Und wenn ich jetzt nicht liefere, kommt Jack Doohan wieder rein, kommt ein Paul Ewan vielleicht rein, ein komplett neuer Dritter. So, das gibt ihm kein Selbstvertrauen. Das ist für alle Fahrer blöd, nur weil Alpine da irgendwie ein Casting für das 26er-Auto machen möchte.
Ja, und fassen wir noch mal ein bisschen rückwirkend zusammen. Colapinto, der hatte einen unfassbaren Start in die Formel 1. Perke, wir beide haben richtig hart an Colapinto gezweifelt, als man die Wahl damals getroffen hatte. Aber rückblickend muss man auch zum Ende der Saison gucken, wo er einfach gefühlt jedes Rennen das Auto zerlegt hat. Also Colapinto war am Ende der Saison einer der teuersten Fahrer in Hinsicht auf Schäden, die es in der gesamten Saison gab. Und das ist krass. Das darf ihm halt nicht passieren, weil ich sag's klar, wenn der das Auto in diesen 5 Rennen mehrfach zerlegt, dann ist Colapinto auch wieder schnell raus.
Auf jeden Fall.
Ich wünsche es ihm natürlich nicht, weil ich finde Colapinto sehr sympathisch. Colapinto ist auch ein Fahrer mit sehr viel Talent. Ey,
Colapintos Interviews.
Aber daran muss er arbeiten, so cool. Weil das hat.
Colapintos Interviews gucke ich mir so gerne an.
Ja. Aber am Ende des Tages, er darf halt das Auto nicht zerlegen, er muss liefern und er hat 5 Rennen dafür Zeit und 5 Rennen ist knapp. Also da ist wirklich, ja, no margin for error, würde man auf Englisch sagen. Also keine Möglichkeit für Fehler. Und ich glaube, der packt das schon, aber wird trotzdem sportlich werden. Jetzt habe ich aber mal ein cooles Konzept für dich, Perke, was mir gerade eingefallen ist.
Oh Gott.
Als wir hier so ein bisschen drüber geredet haben, über diesen Wechselsitz aller 5 Rennen. Und zwar, jetzt, du kennst doch die Regel, dass die Teams in der gesamten Saison im Training mindestens, glaube ich, 1 oder 2 Mal einen Rookie fahren lassen müssen.
Dieses Jahr ist sogar häufiger geworden seit diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie oft, aber genau.
So, jetzt nehmen wir die Regel und jetzt wandeln wir die ab und machen sie extremer und sagen, das Team ist verpflichtet, innerhalb der gesamten Saison in einem Rennen einen Formel-2-Fahrer fahren zu lassen.
Warum? Nee.
Fürs Konzept, Perke, fürs Konzept.
Okay.
Jetzt kommen wir zum kritischen Punkt. Was machst du, ich sag mal, bei Alpine würde das dann funktionieren, die fahren um nichts gefühlt, aber was machst du so bei einem Red Bull oder bei einem McLaren, wo du einen Verstappen hast?
Nein,
wo
Verstappen du einen musst du ja nicht Norris rausnehmen, hast. Bei McLaren wäre halt wirklich
richtig.
Tricky, wenn du da entscheiden musst, ob
aber Piastri ich wollte gerade sagen, Norris was machst du bei McLaren?
Das
wartest du dann bis zum Ende, wirklich bis zum letzten Rennen und guckst und hoffst dann, dass beim letzten Rennen einer schon Weltmeister ist, sodass du den rausnehmen kannst?
Ganz ehrlich, ich hätte bei McLaren, an McLaren Stelle, wenn ich im ersten Rennen gesehen hätte, boah, wir sind das beste Auto, wir haben dieses Jahr mit beiden Fahrern die Chance, ich hätte direkt im zweiten Rennen den Formel-2-Fahrer gezogen. Einfach
aber wen hättest du rausgeknallt?
Weiß nicht, das erste Rennen hat Norris gewonnen, ne? Dann hätte ich im zweiten Rennen Piastri rausgeknallt und dann den
aber Rest. Aber damit machst du Piastri doch einen riesen
Nachteil. Ja, so ist
Nachteil.
Es. Mein Gott, wenn du entscheiden musst, einem gibst du immer einen Nachteil. Jetzt beschwer dich nicht, dass ich Piastri den Nachteil gebe. Einem muss ich den geben. Und dann hätte ich im zweiten Rennen einfach direkt gewechselt und dann gesagt, fahrt die Saison fertig.
Also ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht gehabt, aber ich ich weiß nicht, ich finde die Idee vom Ende der Saison gar nicht schlecht. Aber das Ding
überleg
ist,
überleg mal dann letztes halt Rennen, beide sind punktgleich und du nimmst einen raus.
Ja, genau das, genau das.
Ne, das kannst du nicht genau machen. Das. Direkt am Anfang der Saison abhaken und dann hast du es fertig.
Ha. Aber das würde für Kopfschmerzen sorgen in der Formel 1, das sage ich dir, diese Idee.
Ja, natürlich, das wird doch also nie passieren. Finde ich auch eine schreckliche Idee von dir hier. Fangen wir mal da an.
Hallo! Es ist nur ein Konzept.
Eine schreckliche
es ist nur
Idee.
Ein Konzept.
Schreckliches Konzept.
ja. Nee, ist mir bloß gerade eingefallen, wegen diesem Wechselsitz, dass man das ja mal ansprechen könnte. Kommen wir aber zu einem Mann, der auch bei Alpine ist, nämlich das war die Breaking News, die davor kam. Nämlich, dass Oliver Oakes eigentlich raus ist und das Team verlassen wird. Das kam davor. Da wurden schon die Kritiker richtig laut, dass Flavio Briatore Oliver Oakes einfach vor die Tür gesetzt hat, um noch mehr Macht bei Alpine im Team aufzunehmen. Das hat Alpine, Oakes und Briatore inzwischen denunziert, dass das aus persönlichen und familiären Gründen von Oakes sei, weshalb er mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Ich weiß es noch nicht ganz, ob ich das kaufe, Perke. Ich weiß es noch nicht, ehrlich. Also, ja, kann sein, aber das kann auch einfach wirklich PR-Management gerade sein, dass man sagt, ja, hier, komm, offiziell sagen wir, naja, wegen familiären, privaten Gründen.
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe überlegt, ob es nicht vielleicht einfach sein könnte, dass Oakes gesagt hat, boah, lass uns doch Duan Zeit geben, lass uns doch Duan erstmal machen und du und Oakes war vielleicht nicht so direkt angetan, jetzt Duan direkt auszutauschen und Colapinto reinzupacken, aber Briatore war so erpicht darauf, diesen Colapinto reinzuballern, weil dafür unfassbar viel Geld ausgegeben wurde, um den zum Team zu holen, dass da Oakes vielleicht ein bisschen gehadert hat, ein bisschen gesagt hat, ey, zerstört jetzt nicht das Selbstbewusstsein von dem Murki, hier nimmt ihr nicht nach 6 Rennen direkt raus, lass den mal fahren. Dass das beim Team nicht allen so gepasst hat und dass man dann gesagt hat, ey, wir holen Colapinto rein, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann tritt zurück. So, und dann hat Oakes gesagt, okay, dann trete ich zurück. Und jetzt steht man da, das ist eine Möglichkeit, die ich mir definitiv vorstellen kann. Generell bin ich aber erstmal gewillt, dem Alpine-Statement zu glauben und zu glauben, dass es persönliche Gründe sind. Ob es wirklich so ist, kann niemand wissen. Aber ich bin gewillt, das einfach mal zu glauben und das hinzunehmen so.
Ja, also das Ding ist, ich weiß auch noch das Alpine-Announcement von vor ein paar Jahren, wo dann auf einmal ein Tweet von Oscar Piastri kam. Alpine hat ein Statement rausgehauen, ohne mein Einverständnis, dass ich für
sie fahren werde. Überleg mal jetzt Piastri in diesem Alpine.
Das ist nicht richtig. Ja, das habe ich mir letztens auch tatsächlich gestellt, die Frage. Wo, also was wäre A aus McLaren geworden? Wer wäre da der Fahrer? Und vor allem, wie würde Piastri jetzt von Erfolgen her dastehen oder Norris von Erfolgen dastehen? Weil das Ding ist, Piastri würde ja keinen Race-Win haben. Würde nicht, also kann ich mir nicht vorstellen bei dem Alpine der letzten Jahre. Norris würde wahrscheinlich, ja, also entweder wäre er wirklich nochmal Max richtig gefährlich geworden letztes Jahr, aber ich glaube, das hat er sich selbst ein bisschen verbaut, da hat Piastri noch nicht zu viel beigetragen. Und dieses Jahr würde der Mann halt, kommt drauf an, wer sein Teamkollege wäre, aber wahrscheinlich komplett die WM anführen.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde Norris gerade die Formel 1 zum Hund machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt kommt natürlich auch drauf an, wer neben ihm gesessen hätte. Ob da, damals war ja auch ein Pierre Gasly ein Kandidat für McLaren. Wenn jetzt ein Norris und Gasly das Fahrerduo da wäre, wie das ausgesehen hätte, kann man nicht wissen, ob sich ein Gasly dann wirklich nochmal so weiterentwickelt hätte, dass ein Gasly wirklich um Rennsiege, um jetzt mit Norris kämpfen kann, um die WM. Wissen wir alles nicht, sind Spekulationen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Norris der eindeutige Favorit wäre auf diese WM. Das auf jeden Fall. Aber, boah, das ist wirklich schwer. Was wäre mit Piastri passiert? Piastri wäre im Mittelfeld verschwunden. Man hätte immer.
Ey, das wäre eigentlich eine Folge für ein What If,
man
ne?
Hätte.
What if Piastri was an Alpine Driver?
Ja. Und Piastri wäre so im Mittelfeld verschwunden. Man hätte immer wieder das Potenzial durchscheinen sehen. Aber er verpasst irgendwie den Wechsel zu einem Top-Team, weil, obwohl, ey, hear me out, Piastri wäre zu Alpine gegangen, dann wäre für Piastri jetzt im vergangenen Winter, im Saisonwechsel 24-25 eine Tür bei Red Bull aufgegangen. So ein Ding ist das.
Das ist richtig, ja, das stimmt.
Und dann vielleicht würden wir.
Aber glaubst du, Red Bull hätte trotzdem extern eingekauft bei deren Akademie?
Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, das ist ein hypothetisches Szenario, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass wenn ein Piastri weiterhin sein Potenzial gezeigt hätte, wie er es auch in den Junior-Kategorien gezeigt hat, immer wieder im Alpinen Durchschein hätte lassen, zu was er imstande ist zu leisten, dass man dann bei
dann Red Bull... Dann auch die Webber-Connection zu Red Bull.
Ja, dass er dann definitiv mal dass man dann bei Red Bull definitiv drüber nachgedacht hätte, ey, wie sieht's denn mit dem Piastri aus? Piastri, wir holen dich aus diesem Mittelfeldauto raus, komm, fahr mit uns mit Verstappen um die WM.
Und dann, nach 2 Rennen, kloppen wir ihn raus und ersetzen ihn durch Liam Lawson.
Wer weiß. Unmöglich wäre es nicht gewesen. Scheiße,
ey. Ja, nee, also ja, das wäre eigentlich wirklich eine gute What-If-Frage für so eine Folge.
Was wäre ohne das Piastri-Statement gewesen?
Ja, das wäre eigentlich wirklich so eine, da könnte man richtig viele Wege gehen. Das ist eigentlich echt geil. Vielleicht müssen wir uns das
aber mal behalten wir mal im Hinterkopf schreiben.
Genau. So, Perke, ich würde sagen, wir schließen das Alpin-Thema, weil wir haben noch ein, zwei Dinge, über die wir heute klatschen müssen. Das ist ein bisschen Klatsch und Tratsch, der jetzt kommt, aber nonetheless ein sehr, sehr interessantes Thema. Mick Schumacher, dürfte die meisten freuen, das zu hören, geht eventuell zu Cadillac. Es gab nämlich Gespräche in Miami zwischen Schumacher und Cadillac, laut der Gerüchteküche.
Genau, ich glaube, die Outdoor, Motor und Sport hat zuerst berichtet, dass Mick Schumacher, das war ja offensichtlich, dass er in Miami war, ist da ja gewesen, um auch Esteban Ocon zu supporten. Die sind ja sehr, sehr gut befreundet. Und in Miami soll er sich angeblich auch mit Verantwortlichen von Cadillac getroffen haben und man soll ernsthaft eine Rückkehr von Mick Schumacher in die Formel 1 diskutiert haben. Klar, bei Cadillac geht man gerade jeden Fahrer durch, der irgendwie verfügbar ist. Das wäre auch dämlich an Cadillacs Stelle, wenn man das nicht machen würde. Aber es stimmt schon mal positiv, dass ein Mick Schumacher einer derjenigen ist, wo man sagt, der ist frei und den könnten wir uns generell auch in unserem Team vorstellen. Ob er es am Ende wirklich wird, ist eine andere Frage. Aber es ist schon mal positiv, dass man sagt, Mick Schumacher zu uns, können wir uns vorstellen, das könnte passen unter Umständen.
Ja, das Ding ist, ich denke mir bei Mick auch immer, es ist langsam ist auch der Punkt, wo der Mann zu lang raus ist, ne?
Ja.
Also er fährt in der WEC, fährt er gute Ergebnisse von dem, was ich mitbekomme, und macht sich da auch wirklich solide. Aber das Ding ist, es ist jetzt halt 3 Jahre her, 4 in 26, ne, dass er seine letzte Saison gefahren ist. 2022 war die letzte Saison, soweit ich weiß. Und das ist natürlich auch dann schon viel. Also ich weiß nicht, ob wirklich Mick Schumacher jetzt noch eine richtig realistische Chance hat, nochmal zurückzukommen. Weil das Ding ist, wenn du so lange dann raus bist, auch aus der Formel 1, die entwickelt sich weiter, du musst dich neu anpassen und du bist jetzt in der WEC. Das ist was komplett anderes, wo du gar nicht wirklich drauf eingestellt bist, einfach Formel 1 dann zu machen.
Ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Das ist auf jeden Fall seine letzte Chance. Wir haben auch schon oft gesagt, ob noch eine Chance kommt, wissen wir nicht. Ich denke, Cadillac ist die letzte Chance. Danach ist die Tür endgültig zu, weil dann, wie du gesagt hast, ist es endgültig zu spät. Er ist viel zu lange raus. Dann wird er sich weiter auf Langstrecke, auf WEC fokussiert, vielleicht mal in der Formel E reinschnuppern, kann ich mir auch vorstellen, dass er denkt, oh, hätte ich auch mal Bock drauf. Am Ende der Karriere fix in die DTM reinschnuppern und dann war's das, wer weiß. Vielleicht wird das dann der Karriereverlauf, aber ich denke, Formel 1 wird es nur, wenn es jetzt Cadillac wird. Ich bin da eher pessimistisch, dass es wirklich Cadillac wird. Same. Ich denke, da gibt es Kandidaten, leider, die mehr mitbringen, was Cadillac jetzt braucht. Entweder mehr Erfahrung, ja, wahrscheinlich einfach mehr Erfahrung. Mehr Erfahrung ist das, was Cadillac braucht, wenn man hört. Da hast du Perez, dann hast du mit Colton Herta einen Ami, den du in Betracht ziehst, und mit Joe jemanden, zu dem du dubiose Verbindungen hast, sage ich jetzt einmal. Dubios, krasse Verbindungen. Also, dass der Teamchef da im ehemaligen Management war, blablabla. Zu Joe hat man halt mehr Verbindungen als zu einem Schumacher. Also, ich glaube, da gibt es schon mehr Kandidaten, die an Cadillacs Stelle mehr Sinn ergeben würden. Und wenn ich aus Sicht des Teamchefs von Cadillac jetzt einfach denke, es ergibt mehr Sinn, einen Perez zu holen als einen Schumacher, das auf jeden Fall.
Na gut, man könnte ja auch einen Perez und einen Schumacher holen, so wäre es ja. So wäre es ja nicht.
Ja, das wäre wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante für Schumacher, dass er sich am besten nicht gegen Perez durchsetzen muss. Perez, wie man hört, ist ja eigentlich schon so gut wie fix, dass er da hingehen wird. Also manche sagen ja schon, er hat schon den Vertrag unterschrieben. Manche sagen, er steht kurz vor der Unterschrift. Also Perez scheint mehr oder weniger fast ein Done Deal zu sein, kann man so sagen. Es geht eigentlich nur noch um den zweiten Sitz. Ob es dann Hörter wird, ob es dann Joe wird, ob es vielleicht ein Schumacher wird. Oder auch ein Kandidat, den ich heute zum ersten Mal gelesen habe oder mit zum ersten Mal in dieser Debatte, nämlich der Formel 2-Weltmeister von 2022. Und der hat die Formel 2 nicht nur gewonnen, er hat die Formel 2 zerstört, kann man auch dazu sagen. Denn er hatte 272 Punkte, der zweite hatte 164 und das war Theo Pocher. Und Liam Lawson wurde in dem Jahr Dritter. Die Rede ist von Felipe Drugovic. Die Rede ist vom Reservefahrer von Aston Martin. Ich weiß nicht, was...
Der Mann ist auch ohne Scheiß ein verlorenes Talent.
Ja.
Für mich kommt der Mann nie in die Formel 1. Das ist durch für mich das Thema. Das ist noch mehr durch als Schumacher für mich. Und es tut mir so in der Seele weh, weil Drugovic so ein unfassbarer Baller war. Das kann man sich schwer vorstellen. Und der Mann hat einfach nie die Chance bekommen.
Ja, also Drugovic, es geht ja vielen so. Viele sehen in den Junior-Kategorien krass aus, sehen aus nach Riesentalenten, kriegen dann keinen Platz, weil entweder kommen welche, die mehr Geld haben oder Leute, die tatsächlich dann mehr Talent haben, länger schon dabei sind. So ist es ja vielen ergangen. Drugovic ist einer davon. Wie gesagt, er hat die Formel 2 in dem Jahr, in dem er da gewonnen hat, komplett auseinandergenommen, konstant gefahren. Ich glaube, 6 Rennen gewonnen. Also das war schon eine sehr, sehr dominante Saison, wenn man nur auf die Punkte schaut am Ende. Jetzt ist er da auch in Gespräche gekommen. Ich sehe da auch keine realistische Chance, wie er da irgendwie den Cadillac-Sitz tatsächlich bekommen sollte. Aber in den Gesprächen ist er auf jeden Fall, weil der Teamchef hat, glaube ich, gesagt von Cadillac, erste wichtige Sache ist, der Fahrer muss erhältlich sein. Und Drugovic wäre erhältlich, weil er ist halt nur Reservefahrer gerade. Dann habe ich ein bisschen geguckt, Felipe Drugovic, einfach mal ein paar Sachen zu ihm rausgesucht und gesehen auf einmal Formel-E-Kandidat. Und da dachte ich mir, das beißt sich ja ein bisschen, wenn Drugovic in die Formel-E geht. Das funktioniert ja dann irgendwie nicht so. Aber wenn ihr diese News seht, es wäre nur für ein Rennwochenende, dass Drugovic in die Formel-E geht diese Saison, weil Nick de Vries irgendein 24-Stunden-Rennen fährt. Und er dann für ein Rennwochenende Nick de Vries ersetzen würde. Das heißt, das beißt sich nicht, aber Drugovic wird es nicht. Da gibt es mehr und bessere Varianten für Cadillac.
Ja, jetzt springe ich nochmal ganz kurz zurück zu Schumacher. Die Leute, die Episode vielleicht hören, nachdem sie den Post auf Insta dazu gesehen haben. Ich habe nämlich noch ein Zitat von unserem, beliebten Bernie Ecclestone. Darüber kann man jetzt streiten, wie beliebt der Mann inzwischen wirklich noch ist. Und zwar, wäre Michael an seiner Seite gewesen, wäre Mick heute ein Stammfahrer. Perke, deine Meinung zu diesem Zitat?
Möglich ist es, weil Michael Schumacher bringt halt schon krass was mit. Ob es jetzt einfach der Name ist, ob es die Knowledge ist, wie man in dem Business zu sein hat für seinen Sohn, ob es Knowledge ist sogar für ein Team, was auch ein Michael Schumacher vielleicht hinter den Kulissen mal so leicht durchrutschen lassen könnte. Also Michael Schumacher hat schon viel, was ein Team und ein Fahrer gebrauchen könnte. Und deswegen kann ich es mir irgendwo vorstellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so wäre, aber eine Möglichkeit ist es definitiv.
Ja, für mich ist diese Aussage tatsächlich mal 100% zutreffend. Weil das Ding ist, glaube ich, dass Mick vielleicht gar nicht bei Haas gelandet wäre. Das wäre schon das Erste. Und selbst wenn er bei Haas gelandet wäre und du Michael Schumacher an deiner Seite hast, du klopfst Mick Schumacher dann nicht raus. Keine Chance. Wenn Michael Schumacher quasi über deine Schulter schaut, sage ich mal, dann machst du das einfach nicht. Und ich glaube, auch für Mick wäre es positiv gewesen, weil Mick natürlich dann jemanden gehabt hätte, der ihn im persönlichen Rahmen wirklich feedbacken kann über seine Fahrstil, über seinen Fahrstil, über die Art, wie er sich entwickelt, wo er aufpassen muss, wo er lernen kann. Und ich glaube auch, selbst wenn Haas tatsächlich dann so weit gegangen wäre und Mick gekickt hätte, ich glaube, Michael hätte alles dafür getan und hätte dem Mann irgendwo bei einem anderen Team Platz besorgt. Und wenn es bei Mercedes gewesen wäre. Aber ich glaube, der Mann würde fahren. Ich glaube, Mick wäre Stammfahrer heute, ja.
Sehr gut möglich. Und ich sag mal, das Talent hat Schumacher ja auch dafür. Das Talent hat Mick Schumacher dafür, in der Formel 1 zu fahren. Es ist halt alles sehr unglücklich gelaufen, sag ich mal. Und das ist
das Problem, oft so. Das Problem, das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe. Mick ist jemand, der braucht 2 Seasons, um wirklich anzukommen. Und das haben wir in der Formel 2 gesehen, das haben wir in der Formel 3 gesehen. Es war immer so. Mick hat in seiner 2. Formel 2-Saison die WM gewonnen. Und die 1. Saison mit Haas, ja, das war das 21er Auto von Haas. Das war eines der schlechtesten Autos, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Da kannst du nicht liefern mit. Und er hat ja trotzdem Mazepin um Welten geschlagen in diesem Auto. Und dann kam halt das nächste Auto, was von den Regulations her komplett anders war. Dann hast du Kevin Magnussen auf einmal neben dir, der auf einmal ein richtig erfahrener Fahrer ist. Und wenn du halt von Anfang an nicht mit klarkommst und Magnussen sagt, ey, ich komme damit klar, ich habe aber auch so viel mehr Erfahrung und du brauchst die Zeit einfach und das Team gibt sie dir nicht, dann ist das halt Arsch. Aber du hast ja gesehen, Mick hat sich ja zum Ende der Saison hin, hat er sich ja wirklich positiv entwickelt und hat ja auch Ergebnisse gebracht. Das ist der Punkt. Mich nervt es einfach, dass man Mick rausgehauen hat, obwohl ganz klar bekannt war, dass er Zeit braucht und am Ende der Saison auch die Ergebnisse gezeigt hat.
Ja, so ist es. Die Formel 1 ist nicht immer fair. Die Formel 1 ist ein hartes Geschäft. Die Formel 1 guckt nicht darauf, wer Zeit braucht. Die Formel 1 guckt darauf, wer jetzt im Hier und Jetzt liefert. Das war bei Mick Schumacher halt nicht immer der Fall, auch wenn er das, was ihm möglich war, immer gemacht hat. Das kann niemand bestreiten. Aber man hatte vielleicht auch einfach utopische Erwartungen. Am Ende ein bisschen unglücklich gelaufen alles. Blöd gelaufen. Am Ende kann er sagen, er ist Formel 1 gefahren. Das können die wenigsten sagen, die den Traum haben, Formel 1 zu fahren. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja wirklich noch ein Comeback bei Cadillac. Möglich ist alles. Die Formel 1 ist so verrückt manchmal, da schließe ich gar nichts aus. Wirklich gar nichts.
Ja. Kommen wir weiter, Perke, zum nächsten verrückten Thema. Und zwar, die gehen so ein bisschen Hand in Hand über. Vielleicht sogar 3 Themen, weil mir fällt sogar noch eins aus dem Kopf ein. Das mache ich aber wenn dann zum Schluss. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem einen Thema darunter an, Perke, nämlich bezüglich der Cost Cap. Da hat unser aktueller FIA-Präsident Mohamed Ben Sulayem Folgendes gesagt. I'm looking at the cost cap and it's just giving the FIA a headache. So what's the point of it? I don't see the point. I really don't. Also was für einen Sinn hat diese Cost Cap, diese Budgetbegrenzung? Sie gibt der FIA nur Kopfschmerzen und er sieht den Sinn dieser nicht.
Ja, er sieht den Sinn der Chancengleichheit nicht. Das ist wirklich faszinierend.
Das finde ich verrückt.
Er sieht
den Sinn nicht. Ja, weil das ist das Einzige, was die FIA über die letzten Jahre so richtig, richtig dolle positiv eingeführt hat. Das ermöglicht es, Teams wie Williams, Teams wie Haas, den ganzen kleineren Teams überhaupt eine Chance zu haben und anzuschließen oben bei den größeren Teams. Genau das ermöglicht das und das überlegt dieser Mann tatsächlich abzuschaffen und zu sagen, wir scheißen auf die Budget Cap und ihr könnt wieder so viel Geld nutzen, wie ihr wollt. Ich sag dir so, Mercedes, Red Bull und Ferrari, McLaren inzwischen auch, die wurden, glaube ich, vom Bahrain State Fund gekauft, also vom Staatsfonds von Bahrain, die gesamte McLaren-Firma. Das heißt, die hatten auch unendlich viel Geld gefühlt zur Verfügung. Das heißt, diese 4 Teams, Alter, die würden sich so unfassbar absetzen vorne. Dann hast du noch Lawrence Stroll, der sagt, ey, ich butter in dieses Team noch mehr Geld rein, als ich eh schon tue. Dann sind es wahrscheinlich schon 5. Ja, und dann schaust du auf einmal richtig blöd da, ne? Dann kommt Haas um die Ecke mit Gene Haas, der ist zwar auch Milliardär, der hat ja aber grundsätzlich schon immer keinen Bock zu investieren. Das heißt, Haas würde hinten ranhängen. Williams, dem würde auch irgendwo die Kohle fehlen. Audi könnte zwar Kohle ranbringen, aber ob das ganz so viel wird wie Mercedes, weiß ich nicht. Ja, da wird es dann ziemlich, ziemlich schnell, ziemlich durchlöchert.
Und das alles, weil es der FIA zu anstrengend ist, das zu kontrollieren. Das finde ich wirklich verrückt. Die FIA hat das eingeführt, um zu sagen, ey, wir wollen nicht, dass diese Schere zwischen Top-Team und Mittelfeld-Team, schlechterem Team zu groß wird. Deswegen hat man die eingeführt, um die kleinen Teams zu unterstützen, um die Formel 1 spannender zu machen, was ja auch irgendwo geklappt hat. Jetzt haben wir einen Williams, die bei einer Strecke wie Miami auf einmal wie die dritte Kraft aussehen. Klar ist eine Strecke, die denen jetzt gelegen hat, aber sowas hast du nicht, wenn du die Budget Cap abschaffst, weil dann die Top-Teams sich alles so holen, dass die für jede Strecke super sind und die kleinen Teams, wie du schon gesagt hast, die fallen unten runter. Und das wäre nicht gut. Dann hast du so eine Geschichten wie Williams dieses Jahr, die richtig gut fahren, nicht die gerade mit Ferrari in der Konstrukteurswertung ein bisschen kämpfen wollen oder wo es auf jeden Fall zeitmäßig so aussah mal, dass man da vielleicht kämpfen kann, dann hast du so eine Geschichte nicht mehr. Dann hast du so ein komisches Vika-Podium nicht mehr. Dann hast du so einen komischen Alpinen-Sieg nicht mehr. So, das passiert dann einfach nicht mehr, weil die Top-Teams so weit wegziehen, dass die für die kleineren Teams uneinholbar werden. Und das alles nur, weil es der FIA zu anstrengend ist, das zu kontrollieren. Das ist so krass. Das ist das wirklich, da fehlt mir jegliches Verständnis für, dass man da sagt, das ist uns zu anstrengend, lass das mal weghauen. Da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis für.
Ja, zu Recht, Perke, zu Recht. Und da kommen wir nämlich gleich in den nächsten Punkt, welcher Hand in Hand übergeht. Und zwar, Carlos Sainz, Senior, nicht Junior, tritt eventuell, er spielt mit dem Gedanken, gegen Ben Sulayem, den aktuellen FIA-Präsidenten, um die FIA-Präsidentschaftswahl in diesem Dezember an. So, und das, Perke, ist eine schöne News.
Das ist auf jeden
Fall eine schöne News. Ja, Ben Sulayem hat ja auch eine große Racing History. Er hat ja wirklich eine große Vergangenheit. Er ist auch sehr, wenn ich mich nicht irre, in der Rallye unterwegs gewesen. Aber der Mann hat diese, ich sag jetzt einfach mal, Behörde in Anführungszeichen, wirklich teilweise echt in den Boden gefahren. Und für mich ist es Zeit, dass der Mann weg ist. Ich finde auch genauso diesen Swearing, also Fluchen. Ja, Fluchen, Bann, diese Fluchstrafe finde ich genauso fürchterlich, weil am Ende des Tages halt auf dem Fußballfeld ein Mikro an die Spieler. Ich glaube, da hörst du noch viel schlimmere Sachen, als wir am Funk hören. Ja, also es ist Zeit für was Neues.
Genau, scheinbar sind einige große Persönlichkeiten an Carlos Sainz, an Sainz Senior rangetreten und haben gesagt, ey, mach das doch mal. Da hast du auch bestimmt Bock drauf, mach das. Hauptsache nicht Ben Sulayem noch mal. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, spielt Sainz Senior wirklich mit dem Gedanken, das zu machen. Du hast schon gesagt, Dezember ist Wahl, das heißt nach der Saison. Ich meine, in einem verrückten Land wie Usbekistan, wenn ich mich nicht irre, in Usbekistan ist die Wahl, was ich auch faszinierend finde.
Normalstes Land ever für so eine Wahl. Also.
Klar, aber ja, im Dezember haben wir vielleicht oder bekommen wir vielleicht einen neuen FIA-Präsidenten. Und ich sag mal so, schlechter kann es nicht werden. Gib mir gern Sainz Senior. Es wird zwar interessant zu sehen, wie das dann gehandelt wird, dass der FIA-Chef den eigenen Sohn in der Formel 1 hat. Bin ich mal gespannt, wie schnell da irgendwelche Sachen rauskommen oder wie schnell da Ben Sulayem, wenn Sainz Senior sich wirklich aufstellen lässt, schießt oder wie schnell Berichte kommen, ey, ist das nicht dann Interessenskonflikt, bla bla bla, wie schnell da Berichte kommen darüber vielleicht. Da bin ich sehr gespannt, aber mal sehen. Ich hätte nichts gegen, wenn das Sainz Senior macht, weil schlechter wird's nicht.
Ja, also ich wäre auch aktuell dafür. Ich glaube auch, du kriegst das irgendwie gemanagt tatsächlich mit dem Interessenkonflikt. Es gab ja auch mal lange Gerüchte, dass Susi Wolf eine offizielle Rolle einnehmen soll. Da haben ja auch alle gesagt, naja, Interessenkonflikt mit Toto. Ich glaube, man kann auch einfach das Ganze trennen.
Ja, also, das auf jeden Fall.
Immer noch der Meinung
da bin ich
davon.
Deiner Meinung. Aber die Berichte werden kommen.
Ja, natürlich werden die Berichte kommen. Aber mein Gott, gut, so sei es. Ja, eine Sache, Perke, habe ich noch. Und zwar, dass die FIA überlegt, der ist ungefähr eine Woche her, der Bericht in der Boxengasse in manchen Strecken die Pit-Geschwindigkeit, also die Boxengassengeschwindigkeit von 80 auf 100 zu erhöhen. Das ist ja in Monaco zum Beispiel so, da haben sie die von 80 auf 60 runtergenommen, weil Monaco ja ein bisschen enger alles ist. Und jetzt überlegen sie in manchen Strecken die Geschwindigkeit auf 100 km/h zu erhöhen. Was ist deine Meinung dazu?
Ich sag mal so, wenn es die Streckengegebenheit, die Boxengassengegebenheit wirklich hergibt, wenn das wirklich breit genug ist. Ich meine, man wird das ja ordentlich durchgehen, um zu wissen, ist das ein Sicherheitsrisiko oder nicht, wenn ich damit 100 durchbretter.
Na, okay, also 100 ist ja auch als kleine Side-Info noch. Es geht der FIA darum, die Dauer der Boxenstops einfach zu verkürzen, weil sie zu lang sind und zu viel Zeit wegnehmen, um mehr Spannung reinzubekommen, mehr Action reinzubekommen. Also es geht ihnen wirklich um diesen Entertainment-Aspekt, weil du dir circa 2 bis 2,5 Sekunden mit der Erhöhung der Geschwindigkeit in der Box sparst.
Ich sag mal so, Spannung darf nicht auf Kosten von Sicherheit dazukommen. Sicherheit steht an erster Stelle und wenn du damit 100 ist jetzt im Formel-1-Kosmos nicht so schnell, aber 100 ist schon eine richtig ordentliche Geschwindigkeit, sag ich mal. Wenn du da 2 Meter an Mechanikern, an Menschen, die da einfach rumstehen, vorbeifährst, dann birgt das schon ein Risiko. Also wenn man es macht, muss man es ordentlich abwägen, ordentlich durchgehen. Da müssen alle Teams zustimmen, meiner Meinung nach. Da müssen die Mechaniker wirklich gefragt werden, ey, wie sieht's aus? Fühlt ihr euch sicher? Und wenn auch nur ein Team sagt, wir fühlen uns nicht sicher, dann macht man das nicht. Und dann auch nur auf Strecken, wo die Boxengasse wirklich breit genug ist. Sowas wie, ich glaube, Kota. Kota wäre breit genug. Und da muss man dann halt wirklich die Teams fragen. Und wenn ein Team sagt, nee, wir fühlen uns damit nicht gut, dann macht man es nicht. Weil am Ende steht die Sicherheit immer an erster Stelle. Und die Mechaniker, die stehen da einfach rum. Die haben jetzt keinen krassen Schutz. Die haben, klar, ihren Anzug, ihren Helm. Aber wenn da jemand mit 100 in dich reinfährt, dann bringt der auch nicht so viel wahrscheinlich. Deswegen, die Mechaniker müssen zustimmen. Das muss alles ordentlich durchgegangen sein. Das muss auf Strecken sein, wo die Boxengasse wirklich breit genug ist. Und dann, wenn wirklich alle dafür sind, dann wer bin ich, dass ich dann sage nein.
Okay, ich check deinen Punkt, aber ist ja nicht so, als würde man mit 80 jetzt in jemanden reinfahren und ihm würde es viel besser gehen, wie es jetzt aktuell ist.
Da hast du natürlich recht, mit 80 also, geht es einem auch schon nicht gut. Wenn
also ob ich jetzt mit 80 oder 100 in die Person reinfahre, das sind beides Geschwindigkeiten, wo ernsthafte Verletzungen entstehen. Da hast du
natürlich recht.
Natürlich ist es optimaler, mit weniger reinzufahren. Optimaler
ist es gar nicht,
wenn es schon passiert.
Aber ja, dann hast du ja wieder so eine Sache wie Antonelli Verstappen jetzt in Miami. Kann immer passieren.
Ja gut, das ist ja noch ein bisschen
beide waren nicht auf 80, ist mir bewusst. Aber so eine Situation, so was mit Unsafe Release, kann immer passieren. Und mit 100 passiert da mehr als mit 80.
Das ist richtig. Aber wiederum, ich glaube, am Ende des Tages wird auch für die FIA wahrscheinlich das schlagende Argument sein, ey, wir fahren da mit 80 durch diese Boxengasse. Ob ich jetzt mit 80 in jemanden reinbretter, der gefühlt ungeschützt dasteht, oder mit 100, das macht dann halt auch wirklich keinen großen Unterschied mehr. Aber ich check natürlich die Punkte. Und ich bin eigentlich auch mehr auf der Seite, lass uns doch einfach das Ganze bei 80 lassen, dann ist es sicherer. Die 2 Sekunden nehme ich mit. Aber ich glaube, dass das natürlich ein Argumentpunkt sein wird, wo man sagen wird, naja, 180, mein Gott, da ist jetzt kein sicherheitsrelevanter Unterschied mehr.
Das kann sehr gut sein, ja.
So, Perke, dann, ich glaube, wir haben es für die Klatsch und Tratsch Donnerstags-Episode.
Ja.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken, ach, schön. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das freut mich doch.
Hat mal wieder Spaß gemacht, so eine Donnerstags-Episode aufzunehmen. War mal wieder schön. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und wir freuen uns immer über jegliches Feedback. Also immer her damit. Und ansonsten, Perke, wir müssen mal überlegen, wie jetzt unsere Planung ist. Kommt am Montag eine Episode?
Wir werden hier nichts versprechen. Wir werden das privat versprechen, weil sonst versprechen wir hier was und am Montag kommt nichts. Und dann ist ja, es für alle
valid.
Deswegen
ist valid.
Wir versprechen nicht, dann sagen dass Montag
wir
was kommt.
Gegebenenfalls an Montag. Und ganz sicher am Donnerstag nächste Woche.
Donnerstag auf jeden Fall nächste Woche, ja.
Genau, ist ja Pre-Weekend-Show. Da kommt sowieso im Endeffekt die Episode und gegebenenfalls am Montag, wenn wir da uns nochmal nach dem Recording hier jetzt gleich abstimmen. Alles klar, gut. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bis die Tage und wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.